Und ich muss euch sagen, das Buch vom Habakuk ist eines meiner Lieblingsbücher in der Bibel. Und ja, das gehört zu diesen 66 Büchern. Es ist nicht so wie früher, wo man gesagt hat, oh, so ein Habakuk. Also meine Eltern haben das noch gesagt. Und wenn ihr das Buch mal leset, merkt ihr auch, woher das Bedeutung kommt. Warum ist es mein Lieblingsbuch oder eines meiner Lieblingsbücher? Wenn man dort so einen souveränen Gott erlebt, der unglaubliche Dinge machen tut, wo wir auch heute noch darüber verschrecken können, staunen können, uns entsetzen können. Der Habakuk selber hat aufgeschrieben, seht euch um unter den Nationen und schaut hin und entsetzt euch erstarrt. Denn ich tue in euren Tagen ein Werk, ihr würdet es nicht glauben, wenn man es euch erzählte. Ich möchte euch drei Gedankenanstöße mitgeben, wo wir uns heute noch wundern dürfen, wo wir uns heute vielleicht auch ein bisschen entsetzen oder vielleicht sogar ein bisschen daran stoßen werden. Aber sind gewiss, es kommt aus der Bibel, was ich euch erzähle, und es ist Gott, der handeln tut. Jetzt, die Israeliten haben sich schon mal grundsätzlich darüber entsetzt, dass Gott ein Volk nimmt wie Chaldäer. Oder später werden sie auch Babylonier genannt, weil Babylon das Zentrum von ihrem Reich ist. Und zum Zeitpunkt, wo der Habakuk das aufschreiben tut, sind Chaldäer noch nichts. Die gibt es gar nicht. Unbedeutend, zerstritten, völlig nicht organisiert. Aber dann innerhalb von wenigen Jahrzehnten werden sie zu einer Weltmacht und mähen alles nieder. Vollgas. Also es ist ein unglaublicher Aufstieg, der dort passiert, oder? Und wenn jetzt für dich schon der Gedanke, dass ein Volk, wo seine Macht und seine Stärke verehren tut, erschreckend ist, dann könnte es vielleicht jetzt noch ein bisschen beängstigender werden. Ich habe ein bisschen Hilfsmittel mitgenommen. Ich hatte eben, wie gesagt, drei Gedanken dabei. Und das erste Hilfsmittel, so dass wir uns das merken können, ist ein Küssi, oder? Und Schriftrolle. Ich werde euch gerade erzählen, was mit dem auf sich hat, zu unserem ersten Gedanken. Oder? Ein paar Jahre später, nach dem Habakuk, wird der Nebukadnezar zum Inbegriff vom Feind, vom Bösen. Wie gesagt, Chaldäer metzelt alles nieder. Sie nehmen jede Stadt, die sich in ihrem Weg stellt, einfach ein, indem eben das so Sachen machen wie Wall aufschütten und drüber rein und erledigt. Oder? Und sie werden auch zum Inbegriff vom Feind für Israel. Sie überfallen Jerusalem, bringen vor den Augen vom israelitischen König seine Kinder um. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Einfach umgebracht. Und dann rauben sie am israelitischen König noch das Augenlicht. Ich erzähle jetzt nicht, wie sie das gemacht haben. Könnt ihr nachlesen. Chronik, Kapitel 35. Musst du dir das mal vorstellen. Ein Volk, wo das Letzte, was der König sieht, ist noch, wie seine Kinder sterben. Und nachher sieht er nichts mehr. Oder? Und dann wird die gesamte politische und wirtschaftliche Elite wird nach Babylon verschleppt, dass sie dort Diener sein dürfen. Oder? Also das ganze Volk ist destabilisiert. Und der Nebukadnezar herrscht und regiert dort. Jetzt stellt man uns die Frage, hat echt Gott an so einem Menschen, an Nebukadnezar, einen, der so grausam ist, der so brutal ist, ein Interesse? Ja, könnte es sogar sein, nein, also das ist ja unvorstellbar, dass sich Gott an so einem Menschen offenbaren würde? Jawohl nicht, oder? Kömmlich. Sicher nicht, er hat das ja niemals verdient. Aber was macht Gott? Gott macht das einfach. Man lesen im Buch Daniel von zwei Träumen, die der Nebukadnezar hatte. Zweimal verwachte, schweißgebadet aus dem Bett, oder? Und weiß nicht, was passiert. Gott stellt neben den Nebukadnezar einen jungen Mann an, den Daniel, der von Gott erfasst ist, wo Gottes Weisheiten redet. Ja, und es geht noch weiter. Er lässt dann Nebukadnezar zum Tier werden und holt ihn dann wieder zurück, stellt ihn wieder her. Und der Nebukadnezar bekehrt sich. Jetzt sagen die einen, ja, das ist jetzt also ein kleiner weiter Schuss aufs Golgüde. He? Er bekehrt sich. Ja, ziemlich unglaublich. He? Lassen wir doch die Bibel selber reden. Daniel Kapitel 4. Ich, Nebukadnezar, preise und erhebe und verherrliche nun den Gott des Himmels, dessen Taten allesamt Wahrheit sind und dessen Weg das Recht ist und der die erniedrigen kann, die hochmütig daherkommen. Man würde es nicht glauben, wenn es nicht da stehen würde. Übrigens, Kapitel 4 ist der Inhalt von den Kids und Teenie Days. Ist ein Hammerkapitel. Weil es schreibt mal nicht der Daniel, sondern der Daniel ist nur der Bote. Er schreibt den Nebukadnezar selber da drin. Wenn ihr es lesen wollt, heute Nachmittag, ratzfatz durch. Und verändert eure Sicht vom Nebukadnezar total. Aber ich sage euch, unfassbar. Oder? Und jetzt mein Gedankenanstoss an dich, mein erster Gedankenanstoss, hat eben mit dem Bett oder mit dieser Decke zu tun und mit dieser Schriftrolle. Welche Menschen in deinem Umfeld hast du bereits abgeschrieben? Welche Menschen hast du das Gefühl, werden von Gott niemals etwas hören? Ja, sind wir noch ein bisschen böser. Bei welchen Menschen denkst du, ich bin froh, dass die das Evangelium nie annehmen werden? Auf die wartet eine gerechte Strafe, oder? Die sollen niemals in den Genuss von Gottes Gnade kommen. Ich möchte dazu noch Jesus reden lassen. Jesus sagt an einer Stelle, der Arzt kommt nicht für die Gesunden. Und überleg dir das mal, dein ärgster Feind. Was passiert, wenn er Gottes Gnade erfährt? Was ist denn bei dir passiert? Hat sich nicht so viel verändert? Werden nicht krumme Wege plötzlich wieder gerade? Lassen wir uns auf die Möglichkeit ein, dass Gott gerade deinen ärgsten Feind will das Friedensangebot machen. Und für das ist meine Schriftrolle. Fangen wir dafür an zu beten, dass die Menschen um uns nicht mehr bequem schlafen können, weil sie von Gott geweckt werden, mitten in der Nacht, weil sie merken, dass ihr Leben nicht mehr stimmt und dass sie merken, dass Gott ein unheimlich grosses Angebot für sie hat. Ein Friedensangebot. Nehmen wir das zweite Verschrecken. Das war für die Israeliten extrem krass. Der Habakuk hat etwas in die Tafel einritzen, oder? Eine Prophetie. Und normalerweise tut man ja so Bekanntmachung das Wichtigste zuerst einritzen. Und das Wichtigste war also für Gott, siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Na gut, das haben wir gewusst, he? Aber jetzt kommt der zweite Teil von dem Vers. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben oder aus seinem Glauben leben. Während die Israeliten geglaubt haben, dass man durch Halten von dem Gesetz und falls man das Gesetz verstoßt, durch Opfern, stellvertretende Opfer von einem Tier, die Sünden weggewascht werden und man so in den Himmel kommt, so das ewige Leben kann haben, eröffnet Gott da am Habakuk eine neue Dimension. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Es war eine der Kernbotschaften der Reformation. Nur der Glaube, soli fides. Und wissen Sie, was spannend ist? Ich habe dann ganz kurz gegoogelt, beziehungsweise im Bibelserver nachgeschaut. Hey, der Vers, wo da in dem Habakuk, oder ein Prophet, wo ich weiß nicht, ob schon viel da gelesen haben, aber wenn ich mich so in Kurs gehe, dann sage ich, ja, wir lesen miteinander Habakuk und dann lachen alle, weil sie gar nicht gewusst haben, dass es das Buch gibt. Hey, der Vers wird in 3 neutestamentlichen Büchern zitiert. Im Galater, im Hebräer und im Römer. So wichtig ist der Vers. Also so wichtig ist auch, glaube ich, die Offenbarung, die da Gott gemacht hat. Aber was heisst das, dass der Gerechte aus Glauben wird? Ja, wie wird man dann überhaupt gerecht? Oder? Im Johannes 3,16 lesen wir, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott hat am Kreuz seinen Sohn sterben lassen, damit all meine Sünden und Fehler stellvertretend von ihm getragen worden sind und tilgt sind. Wenn ich bereit bin, im Glauben das für mein Leben in Anspruch zu nehmen, dann bin ich durch den Tod, den Jesus am Kreuz erlitten hat, gerecht gesprochen. Also so mit den Gerechten. Und ich werde durch meinen Glauben daran, dass ein anderer für mich gezahlt hat, werde ich leben. Aber es ist noch mehr dahinter. Im Johannes 1,12 heißt es dann weiter, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, ich bin ein Kind von Gottes Familie, nicht nur ein Teil von seiner Schöpfung. Und das ist ein riesen Unterschied, weil wenn du nur ein Teil von seiner Schöpfung bist, dann gehörst du nicht zu himmlischen Familien und dann bist du nicht gerettet. Du musst ein Kind Gottes sein. Und das ist schon unglaublich, oder? Damit ich also Teil von dieser Familie kann werden, ist auch alles bereits gemacht worden. Jesus ist vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben. Oder? Ich kann nichts mehr dazu beitragen. Er hat den Preis schon gezahlt dafür. Es ist schon in Ordnung, oder? Gut, ich möchte euch das noch ein bisschen verdeutlichen. Tun wir mal da das Friedensangebot und die schlaflosen Nächte runter platzieren. Ich möchte euch etwas zeigen. Jetzt werden vor allem die Jungs dann sagen, wow, die wollen wir haben, die können wir mit denen nachher spielen. Oder? Eine Drohne. Was hat die Drohne damit zu tun? Diejenigen, die in der Gemeindeferie waren, die wissen, meine Jungs und ich, wir fliegen gerne Drohnen. Aber die wissen auch, ich habe einen Götti-Bub. Und ich muss euch eine Geschichte erzählen. Es war so um die Weihnachtszeit herum und ich habe eine Drohne gesehen. Und ich dachte, wow, die Drohne, die ist ja sowas von mega cool. Die ist ja super heiß. Die würde ich gerne am Philipp, meinem Götti-Bub, schenken. Und wie man es so macht als guter Götti, oder tut man dann mit den Eltern ganz kurz kommunizieren, zum herauszufinden, hat er das schon? Und dann würde ich ja recht ins Offside laufen, da kommst du mit einer Drohne und dann so, so langweilig habe ich schon 3 kaputt gemacht. Oder? Nein, habe ich, also, und ich habe dann gehört, jawohl, er hat das noch nicht, oder? Und ich habe mich so gefreut und ich bin die Drohne gekauft. Und ich habe mich entschieden, dass ich das mache, oder? Es war nicht, weil der Philipp zu mir gekommen wäre und gesagt hat, oh, so Drohne wäre auch noch cool oder so. Sondern, nein, ich habe es einfach gemacht. Das war meine freie Entscheidung. Ich bin in den Laden reingegangen. Nein, Sarah hat dann es übernommen, ist in den Laden reingegangen, hat die Drohne gepöstelt, hat sie heimgebracht. Und dann sind die stürmischen Weihnachten durch und irgendwie, wo wir in die Gemeindeferien gegangen sind, habe ich mich erinnert, dass dort eine riesengroße Turnhalle ist und dachte, jetzt ist der richtige Moment. Und dann bin ich zum Philipp gegangen und habe ihm einfach die Drohne gegeben. Er hat nichts dafür machen können. Oder? Also, und es hätte auch nichts gebracht, wenn er dann eine Drohne hat und auch noch ein bisschen bettelt und sagt, oh, es wäre so schön, wenn ich eine Drohne hätte. Er hat sie ja dann, oder? Und genau gleich ist es mit Gottes Gnade, mit seinem Geschenk. Das ist da, das ist vollständig, das ist erledigt, gemacht. Du kannst nichts mehr dazu machen. Das Einzige, was du kannst machen, ist, du kannst es annehmen und Danke sagen. Und ich kann euch sagen, ich bin dann für ein paar Tage also der beste Götti aller Zeiten gewesen. Ich glaube, Gott fühlt sich im Fall auch so, wenn wir ihm dankbar sind dafür, dass er uns gerettet hat. Er fühlt sich, glaube ich, dann auch als der beste Gott aller Zeiten. Also, ja. Jesus ist also am Kreuz gestorben, hat meine Schuld getragen. Und wenn ich das Geschenk annehme, dann bin ich ein Teil von seiner Familie. Meine Sünden sind mir vergeben und meine Beziehung zu Gott ist wieder in Ordnung. Ganz unter uns. Haben wir das verdient? Habe ich das verdient? Dass einfach alles erledigt ist? Ich glaube nicht. Aber es ist halt ein Geheimnis von dieser unwiderstehlichen Gnade, die Gott hat. Kommen wir zum Letzten. Ich habe für das auch etwas mitgenommen. Und zwar hat das auch mit einem Geschenk zu tun. Und Karin hat gesagt, ich darf jetzt das umgeben. Es ist noch vor der letzten Weihnacht. Zipp, nimm es doch mal und gib es einfach weiter. Ich erzähle euch nachher, was da drin hat. Ihr könnt mal ein bisschen dran schmecken und anschauen. Bitte in Ordnung lassen. Es ist sehr, sehr, sehr wertvoll, oder? Ja. Also Gott hat am Nebukadnezar ein Interesse gehabt, hat ihm schlaflose Nächte bereitet und ihm ein riesiges Friedensangebot gemacht. Gottes Gnade ist ein riesiges Geschenk, das wir haben. Und so unser letzter Teil hat auch mit einem Geschenk zu tun, das uns verschrecken soll ein bisschen und vor allem in Staunen bringen. Es ist nicht nur so, dass Gott die Israeliten nach Babylon dann entführt hat oder verschleppt hat. Nein, in Babylon ist etwas passiert. Oder? Gott ist dort Nebukadnezar persönlich begegnet, aber Daniel hat dort auch prophezeit und geschafft. Und er hat ganz viele wichtige Prophetien geschrieben. Und ein Teil von diesen Prophetien hat eine Langzeitwirkung gehabt. Es war nämlich so, als die Zeit vollendet war, als die Zeit reif geworden ist, dass Jesus auf die Welt kommen soll, dass Gottes Sohn soll geboren werden, ist in Babylon ein Stern aufgegangen. Ein Stern, der mächtiger war und grösser war als alles andere. Und es hat dort Leute gehabt, Sterndeuter, Weise. Nennen wir sie doch mal einfach Königsmacher, weil das war ihre Rolle. Die haben den Stern gesehen. Sie haben gewusst von der Prophetie von Daniel, dass irgendwann der Messias kommen wird, der König von den Königen. Und sie haben den Stern gesehen und sie haben verstanden, was der Stern bedeutet. Dass jetzt der Moment ist, oder? Und was haben sie gemacht? Sie haben ihre Kamel gepackt und sind ein paar tausend Kilometer losgegangen und haben mit sich genau das dabei gehabt, was sie jetzt umtragen. Gold, Weihrauch und Myrrhe. 630 Jahre nachdem der Prophet Habakuk von Gott gehört hat, dass wir uns erstaunen und entsetzen sollen. Sehen wir jetzt weiter, wie mächtig Gottes Arm ist. Wie weit das Gott vorausplanen tut. Und die Königsmacher gehen natürlich nach Jerusalem. Ich meine, wo ist der richtige Ort zum Nachfragen, dass es einen neuen König gibt, den Messias, den Herrscher, dort, wo der aktuelle König ist. Und wir lesen in Matthäus, dass ganz Jerusalem entsetzt ist und in Aufruhr ist, wo sie kommen und der Herodes fragt, wo ist der Messias geboren? Und da passiert etwas Interessantes. Der Herodes fragt seine Schriftgelehrten. Und Schriftgelehrte sind schlau und die finden sofort im Micha, übrigens auch einer der Propheten, auch so einen kleinen, oder? Steht drinnen Bethlehem ist, in Bethlehem. Und dann passiert etwas, was ich nicht verstehe, was ich auch noch nicht herausgefunden habe, warum das passiert. Ich meine, ich hätte jetzt erwartet, dass wenn das bekannt wird, dass da Königsmacher kommen aus Babylon, ich hätte erwartet, dass von Jerusalem aus Bus chartert werden und es wird auf Bethlehem übergefräst. Volltempo. Hey, der Messias kommt auf den, den wir so lange gewartet haben. Ich weiß es nicht, warum es nicht passiert. Vielleicht hat ja der Nebi, nicht der Nebi, der Herodes, das alles unterdrückt. Fakt ist aber, unsere Königsmacher gehen dorthin. Und der Stern geht wieder auf. Ein Wunder. Der Stern geht auf über dem einen, ja, wir sagen immer so schön, Bauernhof, oder? Also eigentlich ist es ein Drecksloch, eine Höhle gewesen, oder? Und sie gehen dort rein. Und das heisst dann, und sie gingen ins Haus hinein, unsere Königsmacher, und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie fielen vor ihm nieder und huldigten ihm, öffneten ihre Schatztruhen und brachten ihm Geschenke dar. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Alles, was braucht, um den König von den Königen zu salben als König von den Königen. Muss ich das mal vorstellen? Königsmacher aus Babylon. Oder sagen wir es ein bisschen anders, Ausländer, oder? Ausländer machen das. Nicht die Schriftgelehrten. Und Gott redet zu diesen Ausländern, indem er Sterne richtig arrangieren tut. Muss ich das mal vorstellen, was das für ein Aufwand ist? Ja, ernsthaft. Das braucht ein bisschen etwas, oder? Und die Königsmacher sind vorbereitet auf die Begegnung mit dem König der Könige. Sie haben Geschenke dabei. Das ist unglaublich, oder? Nehmen wir das mit, oder? Gott macht am Nebukadnezar ein riesen Friedensangebot, oder? Er gibt uns Geschenk vom ewigen Leben. Und weder Zeit, noch Raum, noch Kultur ist für Gott eine Grenze, damit Menschen, in dem Fall Königsmacher, mit seinem Sohn in Kontakt treten können. Und weißt du, der gleiche Gott wirkt heute noch. Jetzt, sofort. Es ist genau der gleiche Gott, weil Gott außerhalb von all unserem zeitlichen Denken steht. Gott will heute noch Frieden mit dir schliessen. Egal, was du für eine Vergangenheit hast. Und ich glaube, wir haben nicht viele Nebukadnezare da. Aber wenn Gott mit einem Nebukadnezar Frieden schliessen kann, was hindert es ihn, mit dir Frieden zu schliessen? Gott will dir heute noch das Geschenk vom ewigen Leben geben. Auch wenn wir es gar nicht verdient haben. Es ist ja ein Geschenk. Das Geschenk muss man sich nicht verdienen. Und Gott will dir heute begegnen. Wir werden nachher wieder miteinander Lieder singen, Gott anbeten. Und während dieser Zeit stehen Leute von uns bei dem Kreuz, oder? Und ihr könnt einfach dort hingehen. Und wenn ihr den Eindruck habt, hey, ich bin ganz fern von Gott und ich möchte gerne wieder mit Gott viel stärkere Beziehung haben, hey, es hilft extrem, wenn du es aussprichst. Geh zum Kreuz, red mit Gott, sprich es aus. Wenn du noch gar nichts von dem Gott weißt und mehr wissen willst, das ist der richtige Ort. Beim Kreuz können wir über das reden. Und wisst ihr was? Der gleiche Gott wird an den Kids und Teenie Days wirken. Er wird auf die unterschiedlichsten Arten und auf die unterschiedlichsten Weisen mit Kind, Jugendlichen und Erwachsenen reden. Er wird Frieden schaffen und er wird Menschen mit sich und Menschen untereinander versöhnen. Daran glaube ich und das erleben wir immer wieder an den Kids und Teenie Days. Und hinter dem allem steckt Gottes grosse Liebe zu den Menschen. Sein Wille, sich uns zu offenbaren, sichtbar zu werden. Gottes grosse Barmherzigkeit, dass auch ein Nebukadnezar umkehren kann. Gottes unwiderstehliche Gnade, dass Menschen allein aus dem Glauben das ewige Leben dürfen haben. Und Gottes unergründliche Weg, dass Königsmacher aus Babylon seinen Ruf hören, in einer Sprache, die sie verstehen, ein Evangelium, das sie verstehen, damit sie eine Begegnung dürfen haben mit dem lebendigen Gott. Amen.